History Making of.
Weil Franz Schmidts Familie ihre Ehre verliert, wird erst der Vater und dann der jugendliche Franz selbst gezwungen, Henker zu werden. Über ein halbes Jahrhundert lang tötet, foltert und bestraft Franz über 700 Menschen und führt dabei akribisch Tagebuch. Dabei hat er immer nur ein Ziel im Auge, nämlich die Ehre seiner Familie wiederherzustellen. Ein kühner, eigentlich undenkbarer und unerreichbarer Traum vom gesellschaftlichen Aufstieg in der Welt der frühen Neuzeit. Ob ihm das gelingt und wieso der Henker Franz Schmidt wohl ca. 15.000 Menschen das Leben gerettet hat, das schauen wir uns heute an. Und damit hallo zur 23. Folge von History Making Of. Und wie ihr schon gehört habt, geht es heute um eine wirklich außergewöhnliche Persönlichkeit. Franz' Leben ist wohl auf den ersten Blick nichts als Brutalität. Dabei verbirgt sich dahinter so viel mehr. Es ist die Geschichte eines Mannes, dessen Familie zu Unrecht entehrt wurde und der Traum eines Sohnes, die Familienehre wiederherzustellen. Wir tauchen aber heute nicht nur in die Welt der frühen Neuzeit, sondern auch in die Berufe des Henkers bzw. eben des Scharfrichters ein und werfen da mal einen genaueren Blick drauf. Wir haben also einiges vor uns und deswegen würde ich sagen, starten wir gleich mal mit den Fragen. Denn wie vor jeder Folge stelle ich euch natürlich auch heute wieder einmal zwei Fragen, mit denen ihr ganz einfach euer Vorwissen testen könnt. Heute also zum Thema Franz Schmidt und der frühen Neuzeit. Die erste Frage lautet: Obwohl man es zunächst nicht glauben mag, übten viele Henker eine weitere Tätigkeit neben dem Töten aus. War dieser Beruf A. der Beruf des Heilers wegen ihrer medizinischen Fähigkeiten, B. der Beruf des Anwalts wegen ihrer guten Kenntnisse in Recht und Unrecht oder C. der Beruf des Bestatters? Und die zweite Frage lautet: Im Laufe der Geschichte wird eine deutsche Stadt, die es heute immer noch gibt, für uns eine Hauptrolle spielen. Sie war im 16. Jahrhundert neben Augsburg, Wien und Köln die größte Stadt des ganzen Reiches. Welche Stadt war also diese Metropole? War es A. Bamberg, B. Nürnberg oder C. Stuttgart? Wie immer findet ihr die Antworten zu den Fragen im Laufe der Folge. Vergesst nicht, ein Follow und eine Bewertung dazulassen, um mich zu unterstützen und in Zukunft keine spannenden Geschichtsthemen mehr zu verpassen. Und jetzt legen wir gleich mal mit der heutigen Geschichte los, würde ich sagen. In der kleinen Stadt Bamberg hatten sich die meisten Nachbarn der Schmidts mittlerweile an die komischen Vorgänge in ihrem Hinterhof gewöhnt und gingen ohne besonderes Interesse weiter ihren alltäglichen Geschäften nach. Sie verstanden sich sogar recht gut mit den neuen Henkern der Stadt, mieden es aber, mit ihm oder seiner Familie in näheren Kontakt zu treten. Meister Heinrich Schmidt war vor 8 Monaten nach Bamberg gezogen. Mit dabei unter anderem sein 19-jähriger Sohn Franz, ein wohlerzogener, höflicher junger Mann, dem allein jener Maitag im Jahr 1573 gewidmet war. Franz erlernte wie damals üblich das gleiche Handwerk wie sein Vater und hatte den Berufsweg als Henker bereits im Alter von 12 Jahren angetreten. Mit zunehmendem Alter hatte der Junge immer mehr Pflichten übernommen. Seine Fähigkeit schulte er vor allem durch das Beobachten seines Vaters. Nicht nur einmal hatte er ihn schon zu einer Hinrichtung oder Folter begleitet. Und heute war es ein großer Tag. Franz wurde von seinem Vater in der schwierigsten und zugleich ehrenhaftesten Form der Hinrichtung geprüft. Dem Tod durch das Schwert. Würde er sich gut anstellen, stände ihm nichts mehr im Weg, selbst Strafrichter zu werden. Vor Monaten hatten die beiden ihre Übungen erst mit Kürbissen und dann mit Rhabarberstängeln, die dem menschlichen Nacken mehr ähnelten, begonnen. Nun war die Zeit gekommen, zur nächsten Schwierigkeitsstufe überzugehen. Deshalb hatte sein Vater einige streunende Hunde per Holzkäfig in den Hinterhof bringen lassen. Zu denken, dass sich in Franz vor der Aufgabe ein schlechtes Gewissen auftat, wäre bestimmt zeitlich falsch eingeordnet. Er dachte nicht an unschuldige Haustiere, sondern vor allem daran, dass dieser Tag den letzten Schritt seiner Ausbildung besiegelte. Die Wiederherstellung der Ehre seiner Familie. Doch dafür sollte er noch fast ein halbes Jahrhundert kämpfen müssen. Jetzt erst einmal zappelte der Hund heftig vor Franz, während dieser mit seinem Schwert ausholte. Bevor wir gleich an diese kleine Einleitung anknüpfen und mit unserer Geschichte weitermachen, brauchen wir erstmal etwas historischen Kontext. Wir wollen uns anschauen, was das für eine Zeit war, in der Franz und seine Familie lebten, was die Menschen beschäftigte und wie die Familie zu ihrem geächteten Beruf kam. Denn der Grund dafür ist mehr als nur ungerecht. Starten wir erst einmal mit der Epoche. Denn die Welt der frühen Neuzeit, in die Franz geboren wurde, zeichnete sich durch eine weit größere individuelle Verwundbarkeit aus, als wir es uns im modernen westlichen Leben nur vorstellen können. Feindliche Truppen, übernatürliche Gegner, tödliche Seuchen, all diese Gefahren prägten den Alltag der Menschen. Als Franz das Licht der Welt erblickte, standen seine Chancen, das 12. Lebensjahr zu erreichen, gerade mal bei 50-50. Geschweige den Gefahren, welche sich seine Mutter dabei aussetzte. Jede 20. Frau starb in den ersten 7 Wochen nach der Entbindung. Hinzu kamen verheerende Krankheiten wie die Pest. Große Städte wie Nürnberg oder Augsburg zum Beispiel verloren innerhalb der 1 bis 2 Jahre, die eine solche schwere Pandemie gerne mal wütete, oft ein Drittel bis die Hälfte der gesamten Bevölkerung. Auch Franz sollte die Auswirkungen, die der Schwarze Tod, die Pest auf eine Stadt eben haben konnte, noch öfters am eigenen Leib miterleben. Doch dazu später mehr. Die Schmidts hatten zusätzlich das Pech, ausgerechnet in den kältesten Jahren der Erde zu leben, denn die kleine Eiszeit setzte zwischen dem Jahr 1400 und 1700 ein. Vor allem in Nord- und Mitteleuropa hatte das Absinken der Temperatur längere, strengere Winter und definitiv kühlere Sommer zur Folge. Franz Heimat Franken hatte in manchen Jahren so wenig Sonnentage, dass nicht einmal die Trauben geerntet werden konnten. Doch nicht nur die Natur, sondern auch einzelne Menschen stellten eine ernste Bedrohung dar. Insbesondere Räuber und Gesetzeslose waren allgegenwärtig. Territorien wie das Fürstenbistum Bamberg und die Reichsstadt Nürnberg bestanden zum überwiegenden Teil aus unberührten Wäldern und offenen Wiesen. Hier und da vielleicht mal ein Dorf und ein paar kleine Städte mit 1-2000 Einwohnern, aber sonst eigentlich nicht viel. Ohne den Schutz der Stadtmauern war eine einzelne Mühle oder ein isolierter Bauernhof ein leichtes Ziel für Verbrecher. Zahlreiche Räuberbanden durchstreiften Deutschland und überfielen Reisende. Kleiner Einschub zu diesem Thema, ist nur mal so nebenbei auch noch eine Folge geplant. Da gibt es auf jeden Fall einige interessante Persönlichkeiten, wie zum Beispiel den Schinder Hannes, von dem man vielleicht schon mal gehört hat. Also da wird bestimmt noch mal was kommen, so in Richtung deutsche Räuberbanden im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Wie auch immer, neben den aufgezählten Gefahren gab es noch ein Phänomen, das Schmidts Zeit wirklich prägte. Das Bild der Hexe. In den Jahren 1550 bis 1650, also ziemlich genau Franz' Lebenszeit, wurden in Europa mindestens 60.000 Menschen wegen Hexerei hingerichtet. Auch von diesen Fällen sollte er noch einige selbst übernehmen müssen. Natürlich war das Leben der Menschen in der frühen Neuzeit und im späten Mittelalter nicht nur von Gewalt und Grausam geprägt. Also das ist auf jeden Fall wichtig zu erwähnen, dass hier kein falsches Bild entsteht. Trotzdem wird, denke ich, klar, wieso viele Zeitgenossen einerseits eben den Beruf des Henkers voller Dankbarkeit, wenn es darum ging, gefährliche Räuber hinzurichten, aber gleichzeitig auch mit Abscheu begegneten, wenn es vielleicht darum selbst ging, dass man als Hexe bezichtigt wurde. Je nachdem, auf welcher Seite man eben stand. Und das ist ein relativ gutes Stichwort, um uns die Wahrnehmung des Henkerberufs mal anzuschauen. Denn die relative Toleranz, die Franz' Familie im Frühjahr 1543 in der neuen Stadt Bamberg erfuhr, das war keine Allgemeinheit, sondern eher eine neue Entwicklung für sie. Denn Scharfrichter und ihre Familien wurden seit dem Mittelalter vom Leben der angesehenen Gesellschaft, kann man sagen, gänzlich ausgeschlossen. Leben mussten sie entweder außerhalb der Stadtmauern oder in der Nähe der unreinen Orte, sprich Schlachthaus oder Häuser für Leprakranke. Auch aus dem Rechtssystem wurden sie ausgeschlossen. Kein Scharfrichter konnte das Bürgerrecht erlangen, Mitglied einer Zunft werden, einem öffentlichen Amt beitreten, als Vormund oder Zeuge vor Gericht auftreten und nicht einmal ein gültiges Testament aufsetzen. Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts genossen Scharfrichter nicht einmal den Schutz vom Zorn der Bevölkerung. Was ich damit meine, ist, es konnte relativ gefährlich werden, wenn mal eine Hinrichtung scheiterte. Und zwar habe ich in meiner Recherche von einem Beispiel gelesen, wo ein Henker in der Schweiz einmal ganze 3 Hiebe brauchte, um eine Person zu enthaupten. Das war natürlich alles andere als schön anzuschauen. Der zum Tode Verurteilte irgendwie floh dann noch halb von der Bühne, kroch unter einen Stuhl und schrie praktisch halbtot rum. Und die Menge wurde letztendlich so wütend von diesem Schauspiel, das sich ihnen bot, dass sie einfach den Scharfrichter steinigten. Und das muss man sich jetzt wirklich mal vorstellen, welche Gefahr eben auch der Job des Henkers mit sich brachte. Immer im Hinterkopf zu haben, wenn die Hinrichtung falsch geht, dann könnte der Pöbel mich angreifen sozusagen, im schlimmsten Fall sogar umbringen. Das ist schon echt eine große Last und das war nicht der einzige Fall. Also davon gibt es sogar Berichte, wo eben so ein Henker angegriffen wurde. Die soziale Ausgrenzung, die ich bereits erwähnt hatte, ging so weit, dass Scharfrichter lange Zeit nur mit anderen unehrenhaften Personen in Kontakt treten konnten. So hingen sie praktisch mit ihren späteren Opfern herum, denn die Kriminellen trieben sich eben auch in irgendwelchen zwielichten Schenken und Spelunken umher und dort traf man dann auch oft den örtlichen Henker an. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wieso zum Henker ist Franz' Vater Henker geworden, denn sein Sohn musste natürlich diese ganzen Qualen ertragen sozusagen. Und die Erklärung ist so simpel wie unfair, er wurde dazu gezwungen. Also sein Vater und er, sie wurden beide dazu gezwungen. Bis zum Herbst des Jahres 1553 hatte Franz' Vater Heinrich nämlich ein angenehmes und sogar angesehenes Leben in Hof geführt. In seinem Tagebuch schrieb Franz Folgendes dazu. Mein Vater war ein Forster und Fluchrenn, das ist sowas wie ein Vogelfänger, auf dem Wald zum Hof. Ihr merkt schon, die Wörter waren im 16. Jahrhundert etwas anders, aber Sachen, die man nicht gleich versteht, übersetze ich euch natürlich immer. Die Stadt Hof lag in der Markgrafschaft Brandenburg-Kulmbach und sie wurde vom fränkischen Hohenzollern Albrecht II. Regiert. Franz und sein Vater hegten einen besonderen Groll gegen diesen Herrscher, denn am 16. Oktober 1563 ereignete sich Folgendes. Wie andere Städte konnte sich das teils verarmte Hof keinen eigenen Henker leisten. Als der allgemein verhasste Herrscher Albrecht jedoch drei örtliche Waffenschmiede hinrichten wollte, ja, war es ihm eben zu blöd zu warten, bis ein professioneller Henker eintraf. Was eigentlich das normale Verfahren gewesen wäre, denn die Stadt hatte eben keinen eigenen Scharfrichter. Hingegen berief er sich auf einen uralten Brauch und empfahl einfach mal so einen zufällig rumstehenden Zeugen auf der Stelle das Urteil zu vollstrecken. Und wen wählte er dafür wohl aus? Ja, richtig, Franz Vater. Schmidt, der ja eigentlich ein hart arbeitender und angesehener Bürger war, legte energisch Protest ein. Er machte dem Grafen klar, dass dieser Akt über ihn und all seine Kinder Schande bringen würde, aber vergebens. Der Graf drohte, ihn selbst hinzurichten, falls er sich weiter weigern würde, seinen Befehl anzunehmen. Wollte Heinrich also nicht selbst am Galgen baumeln, dann blieb ihm nichts anderes übrig, als den Befehl anzunehmen. Wie Schmidt vorausgesagt hatte, wurden er und seine Familie von dem Moment an von ihren Nachbarn und bisherigen Freunden aus der ehrbaren Gesellschaft ausgeschlossen. Er war jetzt nicht nur ein Henker, sondern stand in direkter Verbindung zum verhassten Tyrannen. Das muss man sich mal vorstellen, von einem Moment auf den anderen gezwungen, sein gesamtes Leben, seinen Beruf, seine Freunde, sein ganzes soziales Leben hinter sich zu lassen und gezwungenermaßen Menschen zu töten. Franz kam wenige Monate nach diesem tiefen Fall seines Vaters auf die Welt. Die Aussichten, die soziale Ächtung seiner Familie in Hof wiederherzustellen, lagen praktisch bei Null. Deswegen bewarb sich der neue Vater mindestens zweimal in anderen Städten um die Stelle des Henkers, um einen Neustart zu wagen. Aber erst 1572, als Franz mittlerweile 18 Jahre alt war, bekam sein Vater die Stelle in Bamberg. Heinrich muss bei diesem Karrieresprung außer sich gewesen sein. Vom Provinznesthof in die vergleichsweise riesige Stadt Bamberg, die mindestens schon rund 11.000 Bürger umfasste, also im Ende des 16. Jahrhunderts. Das war also kein kleines Dorf, sondern verhältnismäßig eine relativ große Stadt, würde ich mal sagen. Und was man auch sagen kann, den Schmidts ging es dort echt gut. Ganze 50 Gulden verdiente der Scharfrichter pro Jahr. Ja, 50 Gulden, das sagt einem jetzt natürlich erstmal nichts. Um das Ganze vielleicht mal in Relation zu setzen, also ein Dienstmädchen oder ein Stadtwächter verdiente ungefähr 10 bis 15 Gulden im Jahr, ein Lehrer und ein städtischer Richter 300 Gulden. Also ja, das ist so ein relativ gutes Mittelmaß, man konnte also auf jeden Fall gut leben mit 50 Gulden im Jahr. Mit einem Mythos will ich hier auch mal gleich aufräumen, nämlich, nein, Henker trugen keine schwarzen Masken oder Kapuzen. Das ist ja eine Darstellung, wenn man heute Henker googelt, kommen Hunderttausende von Bildern mit schwarzen Masken, das ist aber nicht die Realität. Einige Städte verlangten zwar von ihren Scharfrichtern, dass sie einen roten, gelben oder grünen Umhang trugen, aber Bamberg war keine von diesen Städten. Die Schmidts kleideten sich also wie alle anderen Bürger der Mittelschicht. Auch wenn das jetzt alles recht gut klingt, wurde Franz' Familie natürlich immer noch komplett ausgegrenzt und als unehrenhaft gesehen. Also man sollte das jetzt nicht zu positiv alles bewerten. Als Franz dann nach Bamberg kam, kannte er den Beruf seines Vaters schon in- und auswendig. Die Ausbildung zum Scharfrichter begann für ihn, wie gesagt, im Alter von 12 Jahren. Aber was kann man sich darunter jetzt vorstellen? Wie sah so eine Henker-Ausbildung aus? Denn das ist ja was, was wir heute jetzt nicht mehr unbedingt kennen. Naja, vor allem führte er die leichteren Dinge aus. Also er putzte das Schwert, er putzte die Foltergeräte, er besorgte Ketten und Stricke und er war auch zuständig, die Verurteilten zu entsorgen, wenn es da mal geschehen war. Als Franz älter und stärker wurde, war es auch seine Aufgabe, die Gefangenen für ein Verhör oder eine Hinrichtung zu fesseln und er begleitete den Vater nun immer mehr auf Reisen zu verschiedenen Richtplätzen im ganzen Frankenland. Ein Betätigungsfeld des typischen Strafrichters verblüfft uns heute zunächst einmal. Nämlich die Nebentätigkeit als Heiler. Ein Henker musste wissen, welche Heilkräuter, welche Salben bei welchen Verletzungen halfen und wie man gebrochene Knochen oder eben offene Wunden wieder heilte. Daran denkt man wohl jetzt zunächst nicht, aber bei einer Folter ging es natürlich darum, dass die Person, die man foltert, aus der man Informationen oder ein Geständnis erpressen will, die darf natürlich nicht sterben. Es war also eine essentielle Fähigkeit, die Menschen wieder heilen zu können. Wir haben damit also schon die erste Antwort auf eine unserer Fragen. Richtig war, eine der Haupttätigkeiten des Henkers war die Tätigkeit des Heilers. Wie das Ganze genau ausschaut, dazu kommen wir aber noch im Laufe der Folge. Natürlich galt es auch, die Fachsprache des Handwerks zu lernen. Und da gibt es schon echt bizarre Begriffe, also hier mal eine kleine Auswahl. Ein geschickter Henker wurde beispielsweise bewundert, wenn er einen feinen Knoten machen konnte. Ich glaube, man weiß, was damit gemeint ist. Ein Henker putzte, wenn er etwas vermasselte. Und dieses Fachjargon galt es natürlich auch für Franz zu lernen. Okay, wir haben jetzt also einiges an Vorwissen zu Franz und der Geschichte des Henkerberufes. Damit springen wir zurück ins Jahr 1573, als Franz im Hinterhof ihres Hauses steht und sein Schwert fest in der Hand hält. Er holt aus und Er trifft perfekt. Erleichterung machte sich in ihm breit. Alles, was er jetzt noch schaffen musste, war seine Gesellenprobe zu bestehen. Dann war er zugelassen, mehrere Jahre als Wandergeselle durchs Land zu ziehen und unterwegs wertvolle Erfahrungen als Henker zu sammeln. Gesellenprobe, naja, heute muss man da vielleicht ein bestimmtes Handwerkstück herstellen oder eine Aufgabe eben bewältigen. Für einen Scharfrichter war das damals anders. Franz musste seine erste Hinrichtung vollführen. Als er 5 Jahre später sein Tagebuch begann, war dieser Tag rückführend das erste Datum, das er sich notierte und an das er sich auch wirklich genau aus dieser Zeit erinnern konnte. Das unterstreicht, denke ich, gut die enorme Bedeutung dieses Augenblicks. Mit dem Vater reiste er in das Dorf Steinbach. Der Verurteilte war ein gewisser Linhard Russ. Über seine Verbrechen notierte Franz nichts Genaueres. Es hieß nur, er war ein allgemeiner Dieb. Über diese Hinrichtung wissen wir nur sehr wenig. Was wir wissen, ist, dass Franz die Aufgabe ohne Fehler erledigte. Er putzte also nicht in seinem Fachjargon, er beging keinen Fehler und damit war seine Prüfung bestanden. Mit bestandener Prüfung war der 19-jährige Franz Schmidt offiziell in die Bruderschaft der Scharfrichter aufgenommen. Ihn erfüllte dies mit Stolz und Abscheu zugleich. In einem Eintrag seines Tagebuchs schreibt er zum Beispiel zu diesem Tag, dass er nun endgültig diesem Handwerk nicht mehr entrinnen konnte. Man merkt also schon, ganz positiv sieht er das natürlich nicht, was ja auch klar ist mit den ganzen gesellschaftlichen und sozialen Problemen, die damit einhergingen. Aber es war nun mal sein Schicksal und das hatte er akzeptiert. Mit der Unterstützung seines Vaters erledigte Franz 7 Aufträge in den ersten Monaten. Gleich 3-mal im ersten Jahr musste Franz die Verurteilten mit dem Rad richten. Eine langwierige Prozedur, die zu Recht als die grausamste Methode des Mittelalters und der frühen Neuzeit gilt. Diese Art der Hinrichtung wurde nur gegen berühmte Räuber oder Mörder verhängt. So waren alle 3 verurteilten Männer, die Franz in seinem ersten Jahr mit dem Rad richtete, mehrfache Mörder und teilweise sogar Massenmörder. Trotzdem widmete er nur einen dieser Männer einen längeren Tagebucheintrag und den schauen wir uns jetzt mal an. Der Verurteilte trug den Namen Klaus Renkhardt und er stammte aus Veilsdorf. Nach der Bekanntgabe des Todesurteils durch das örtliche Gericht trieb Franz das gefesselte Opfer zu einem Karren. Nach der Ankunft auf dem Richtplatz musste der Verurteilte alle Kleider bis auf die Unterwäsche ausziehen und wurde dann auf den Boden gelegt und dort an Pflöcke gebunden. Jetzt schob Franz unter jedes Gelenk Holzstücke. Die Zahl der Schläge mit dem Rad war vom Gericht vorgegeben worden, genauso die Richtung. Und die Richtung des Rades war entscheidend, zumindest für das Opfer. Denn wenn das Gericht gnädig war, dann ging Franz von oben nach unten vor und schlug eben mit dem Rad zunächst auf die Kehle oder auf den Kopf, sozusagen einen Gnadenstoß, weil der Verurteilte dann sofort ohnmächtig wurde und keine weiteren Schläge mehr mitbekam. Wenn den Richtern das Verbrechen jedoch besonders schlimm erschien, verlief die Prozedur von unten nach oben. So war das Ganze natürlich viel grausamer und Franz schlug erst teilweise 20 Gelenke kaputt sozusagen, bis er sich nach oben vorarbeitete. Ja, was hat Franz bei seiner Rolle als Henker empfunden, fragt man sich. Das wissen wir leider nicht so genau. Was klar ist, er stellte für sich immer das Verbrechen in den Vordergrund, um wohl seine Taten dann zu rechtfertigen. Das zeigen seine Tagebucheinträge doch recht deutlich. Die Gräueltaten des verurteilten Renkhardts beispielsweise notierte er bis auf das kleinste Detail und von der Hinrichtung ließ er einiges weg. Also ich will hier gleich mal sagen, die Geschichte dieses Verurteilten mit dem Rad, die ist nicht ausgedacht. Es gibt sogar ein Flugblatt aus der Zeit dazu. Also Renkhardt und sein Komplize überfielen nachts einen ländlichen Hof und Franz schreibt dann Folgendes in sein Tagebuch. Zitat, bei diesem Überfall hat der Renkhardt den Müller erschossen, die Frau und Mai zu ihrem Willen gezwungen und genötigt, ein Ei zu braten und auf dem toten Müller zu servieren. Ja, also solche unglaublichen Geschichten stehen in Franz' Tagebuch zu dieser Zeit. Das war eben, wie gesagt, wirklich nicht ausgedacht und kann man jetzt selber beurteilen, ob es dieser Mörder dann verdient hatte, mit dem Rad gerichtet zu werden. In seinen Wanderjahren dokumentierte der Scharfrichter insgesamt 29 Hinrichtungen in 13 Städten. Franz kam also gut herum. Das war aber nicht alles, was er lernte, denn sein großes Ziel war es, eine dauerhafte Anstellung in Bamberg zu erlangen. Dafür musste er seine Fähigkeiten vor allem in einem Gebiet schulen, der Folter. War ein Täter erstmal festgenommen, dann hing nämlich der Ausgang des Verfahrens entscheidend davon ab, wie viel der Henker aus ihm rausbekam. Ganz klar gab es damals wie heute auch Fälle, bei denen es ausreichend Zeugen gab und eben auch Beweismaterial zur Verfügung stand. War dies aber nicht der Fall, dann musste Franz ans Werk. Und davon sind uns auch einige Methoden übermittelt, die wohl bekannteste ist die Barprobe. Das lief so ab, Der Henker musste den mutmaßlichen Täter zum Leichnam führen. Jetzt musste der Angeklagte den Toten berühren und falls der Leichnam zu bluten anfing oder andere Zeichen erkennen ließ, zum Beispiel, dass er sich vermeintlich regte, was natürlich einfach nicht mehr der Fall sein konnte, nachdem er schon mehrere Wochen tot war oder mehrere Tage tot war, galt das jetzt als Schuldbeweis. Für uns klingt das heute natürlich lächerlich und selbst Juristen aus der frühen Neuzeit hielten diese Barprobe für keinen glaubwürdigen Beweis. Also es ist nicht so, dass man die Menschen jetzt hier so als dumm darstellen kann, dass die das wirklich glaubten. Dennoch funktionierte es erstaunlich gut, denn natürlich fing der Körper nicht einfach so zum Bluten an, aber allzu oft gestand ein Täter freiwillig, nachdem er eben seinem Opfer wieder begegnet war und es einfach nicht mehr zurückhalten konnte. Wenn nicht, dann musste eben der Scharfrichter ran. Wo Franz in seinem Tagebuch über Folter schreibt, wirkt er meist recht überzeugt, das Richtige zu tun. Die Personen, die Folter erdulden müssen, insbesondere eben bekannte Räuber und Diebe, waren bis zu einem gewissen Grad selbst schuld, so zumindest seine Auffassung. Das sieht er aber auch nicht immer so. Vor allem bei Personen, wo er sich sehr, sehr sicher ist, dass sie eben unschuldig sind, bereut er es schon fast, sie bestrafen zu müssen. Als Henker hatte Franz nämlich die Möglichkeit, eine Folter in solchen Fällen abzubrechen oder darauf zu verzichten, wenn er der Meinung war, okay, diese Person ist jetzt wirklich zu Unrecht angeklagt. Und Franz machte auch von diesem Recht Gebrauch. Also wir wissen, dass er mindestens zwei als Hexen angeklagte alte Frauen zum Beispiel vor einer Hinrichtung bewahrte. Franz Schmidt zog also weiter durchs Land und war mittlerweile 23 Jahre alt, als sein großer Durchbruch kam. Sein Vater hatte nämlich schon lange einen Posten für den Sohnemann im Blick. Zunächst zielten sie ja auf den Henkerposten in Bamberg ab, aber da gab es noch eine Stelle, die viel begehrter war, nämlich Scharfrichter in Nürnberg. Die angesehenste Stelle im ganzen Reich, kann man sagen. Tatsächlich sollte sich Franz Disziplin auszahlen und er bekam die Stelle im Jahr 1578. Für ihn war das ein ganz entscheidender Moment auf dem Weg, seine geraubte Familienehre wiederherzustellen. Auch wenn der Scharfrichterjob natürlich auch in Nürnberg geächtet war, eine Stelle in einer solchen Stadt konnte sich wirklich sehen lassen. Mit einer Bevölkerung von über 40.000 Menschen innerhalb der Stadtmauern zählte die Stadt zu den größten Metropolen des Reiches. Nur Augsburg, Wien und Köln hatten mehr Einwohner. Nürnberg war definitiv eine der politisch und wirtschaftlich mächtigsten Städte zu Franz' Lebzeiten. Damit haben wir also die Antwort auf die zweite Frage. Richtig war also Nürnberg. Die erste Reise in die Stadt muss ihn umgehauen haben. Heute würde man wohl sagen, Franz erlitt einen Kulturschock. Erst musste Franz ein Wachhaus passieren, dann durfte er über den Burggraben gehen. Bei der nächsten Station wurden seine Papiere gründlich geprüft und erst dann konnte er Nürnberg durch eines der 8 massiven Stadttore betreten. Vor ihm lag jetzt ein Labyrinth aus über 500 Straßen und Gassen, die meisten eng überfüllt mit Hunderten von Bürgern. Und das sollte ihn aber nicht länger stören, denn bereits in seinem ersten 5-Jahres-Vertrag handelte er eine Bezahlung aus, die sich sehen lassen konnte. Er bekam ganze 130 Gulden im Jahr. Nicht nur lag das über 60% des Henkers in München zum Beispiel, sondern Franz gehörte damit zu den obersten 5% der Geldverdiener in Nürnberg. Obendrauf bekam er eine kostenlose Unterkunft inklusive beheizbarem Bad, was für diese Zeit natürlich auch definitiv kein Standard war, eine regelmäßige Ration an Wein und Feuerholz, das hört sich auch schon mal nicht schlecht an, eine Erstattung aller Reisekosten und sonstiger Spesen, eben im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit, und eine lebenslange Befreiung von Steuern. Ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wie kann es sein, dass ein 24-jähriger Wandergeselle so etwas gelingen kann und solche Bezahlung erhält? Das hatte mehrere Gründe. Nicht nur war der Nürnberger Rat offensichtlich von seiner Berufserfahrung beeindruckt, sondern Franz kam genau zum richtigen Zeitpunkt in die Metropole. Seine Vorgänger waren, naja, sagen wir es mal so, eher skandalös. Der eine wurde entlassen, weil er einen eigenen Gehilfen getötet hatte, ein anderer Henker erschlug einen Freund im Streit um Geld und zwei andere brachte der Job fast ums Leben, weil sie so krank und alt waren. Die Stadt sehnte sich also nach einem jungen, vertrauenswürdigen Scharfrichter und Franz war genau der Mann, der diese Lücke füllen konnte. Auch privat lief es bei ihm wohl zum ersten Mal seit einer langen Phase wieder richtig gut. Nach etwa einem Jahr in Nürnberg lernte der junge Scharfrichter eine Frau namens Maria Becken kennen. Die wenigsten ehrbaren Frauen, selbst aus niedrigem Stand, hätten die Beziehung zu einem Henker in Betracht gezogen. Maria selbst war jedoch Witwe und sah in Franz wohl eher eine finanzielle Absicherung durch sein gutes Gehalt. Schnell bekamen beide einige gemeinsame Kinder. In der großen Stadt angekommen, wollen wir uns jetzt aber erst einmal ein paar Fällen des Henkers widmen, welche in Nürnberg stattfanden. Und hier fällt wirklich auf, wie empfindlich Franz auf jede Form der Vortäuschung von sozialen Ansehen reagierte. Ist ja auch irgendwie klar, denn das war sein eigener Wunderpunkt. Denn er entschied sich trotz aller Ungerechtigkeiten, die seiner Familie geschehen waren, dazu, auf ehrliche Art und Weise hart zu arbeiten und so seine Ehre wiederherzustellen. Für Menschen, die das nicht taten, hatte er nur große Empörung übrig. Das sieht man zum Beispiel an Gabriel Wolf, ein Fälscher und Hochstapler, der sein Ende in Franz' Händen fand. Zu ihm verfasste Franz einen der längsten Einträge des gesamten Tagebuchs und ich glaube, das sagt schon einiges. Über Jahrzehnte hinweg hatte Wolf unter verschiedenen falschen Namen Betrügereien begangen. Zu seinen Opfern zählten nicht nur verschiedenste Würdenträger in Lissabon, Malta, Venedig, Hamburg, London, Wien und Kopenhagen, also er kam wirklich gut herum für die Zeit, sondern er zog sogar Herzoge ab. Das ungewöhnliche: Wolf war selbst nicht einmal angeboren und beherrschte 7 Sprachen. Nach seiner Hinrichtung bemerkte Franz in seinem Bericht sichtlich verärgert, dass Wolf vom Gericht Gnade erfuhr. Eigentlich sollte er nämlich verbrannt werden, seine Privilegien verschafften ihm aber den Tod durch das Schwert, was natürlich viel humaner war im Vergleich zum Verbrennen. Wieso stieß es Franz so übel auf, dass dieser Verbrecher noch Gnade erfuhr, fragt man sich. Also für mich ist das relativ leicht erklärt, denn Franz konnte wahrscheinlich einfach nicht verstehen, wie Wolf, der in diese Welt mit so vielen Startvorteilen, also dem Status seiner Familie, seiner hohen Bildung und seiner hohen Intelligenz, trotzdem beschloss, dies alles aufs Spiel zu setzen. Und dabei blieb es ja nicht mal, sondern er betrog praktisch jeden Menschen, der über den Weg lief. Ich denke, unter dieser Betrachtungsweise kann man bis zu einem gewissen Grad Franz Groll definitiv nachvollziehen. Während er also in solchen Fällen tiefste Abneigung spürte, gab es aber auch Menschen, für die er große Sympathie und Mitgefühl empfand. Meist waren das eben Bürger aus niedrigem Stand, die ausgenutzt wurden. Vor allem eben diverse Übergriffe auf Kinder und wirklich Kleinkinder, auf die ich jetzt hier nicht genauer eingehen möchte, beschrieb er aber wirklich mit brennendem Hass und Empörung. Ein besonders unangenehmer Auftrag ergab sich für Franz im Jahr 1549, als er seinen eigenen Schwager foltern und richten musste. Der Mann war ein einschlägig bekannter Verbrecher und Mörder. Man kann sich leicht vorstellen, welche Gefühle Franz gegenüber seinem berüchtigten Schwager empfand. Er selbst war gerade auf dem besten Weg, ein relativ angesehener Henker zu werden, und jetzt kam sein Schwager um die Ecke und gefährdete natürlich sein behutsam aufgebautes Ansehen, da er in direkter Verbindung zu seinem Namen und seiner Schwester stand. Als wie bedrohlich er die Situation empfand, sieht man daran, dass er selbst in seinem Tagebuch diese enge Verbindung gar nicht erwähnt. Also er erwähnt zwar die Folter und die Hinrichtung, sagt aber nicht, dass der Mann sein Schwager ist. Das kam erst später raus, also in Nachbetrachtungen eben von Historikern. Da sieht man schon, wie unangenehm ihm die ganze Sache war. Wie auch immer, sein Job musste getan werden und er musste seinen Schwager wie jeden anderen behandeln. Doch nur wenige Monate, nachdem er diese unangenehme Hinrichtung hinter sich gebracht hatte, kamen schon mehrere schwere Schläge auf ihn zu, denn im Frühjahr starb sein Vater Heinrich. Für ihn war es wohl besonders schmerzlich, dass sein Vater nicht mehr den gemeinsamen Traum von der wiederhergestellten Familienehre miterleben konnte. Franz hatte aber kaum Zeit, um ihn zu trauern, denn schon bald traf ihn ein weiteres Unheil. Einmal mehr brach in Nürnberg die Pest aus, über 5000 Menschen starben an der Seuche, darunter 2 seiner Kinder, die jeweils 3 und 4 Jahre alt waren. Von diesen negativen Ereignissen machen wir jetzt aber einen kleinen Zeitsprung, nämlich 8 Jahre in die Zukunft, also von damals aus gesehen natürlich, und zwar ins Jahr 1593. Dieses Jahr brachte für Franz nämlich den größten Erfolg der ersten 2 Jahrzehnte in Nürnberg. Er erlangte das Bürgerrecht. In der frühen Neuzeit erforderte dieses Recht nicht nur einen beträchtlichen Besitz, sondern auch einen makellosen Ruf. Die meisten Bewohner des Reiches konnten davon also nur träumen. Das galt vor allem für offiziell als unehrenhaft geltende Personen, also eigentlich auch für Franz. Kurz nach der Feier seines 15. Jahrestag als städtischer Henker wagte er aber den kühnen Schritt, beim Rat der Stadt diesen Status zu beantragen. Die Ratsherren erklärten ihm, dass kein Scharfrichter in der ganzen Geschichte Nürnbergs jemals das Bürgerrecht besessen hätte. Franz machte ihnen aber klar, dass es nicht primär um ihn ging, sondern er schrieb vielmehr, dass es um seine Kinder ging und dass diese eben zu einem besseren Tun befähigt werden sollten, so wie er es ausdrückte. Er meinte damit natürlich, dass sie ehrenhaften Berufen nachgehen konnten. Und man glaubt es kaum, der Stadtrat stimmte seinem Antrag zu. Er wurde in die Liste der nur 108 Personen aufgenommen, die in diesem Jahr den Status eines Bürgers von Nürnberg erhielten. Sein eigentliches Ziel, die Wiederherstellung der Familienehre, war damit aber noch nicht erreicht. Diese konnte nur vom kaiserlichen Hof geschehen, doch auch dafür sollte sich Franz noch etwas einfallen lassen. Doch dazu kommen wir gleich noch genauer. Weil ich weiß, dass es heute relativ viele Daten und Zeitsprünge sind, immerhin umfasst dieses Tagebuch fast ein halbes Jahrhundert, also ungefähr 45 Jahre, ziehen wir hier mal einen kleinen Zwischenstrich. Nach Erlangen des Bürgerrechts war Franz nun 44 Jahre alt. Er war ein vollberechtigter Bürger einer der größten Metropolen des Reiches und in seiner kostenlosen Unterkunft bestbezahlt und ja, lebte ein relativ gutes Leben mit seiner Frau und ihren mittlerweile 5 Kindern. Für den Sohn eines entehrten Henkers ist das wirklich bemerkenswert, würde ich sagen. Doch wie so oft gingen mit Franz' größten Erfolgen auch bittere Niederlagen einher. Nur wenige Monate nach Erlangen des Bürgerrechts starb sein 16-jähriger Sohn an einem erneuten Pestausbruch. Nur 3 Wochen später folgte seine Frau Maria und mit ihr erneut über 2500 Bewohner der Stadt. Franz' Privatleben verlief also alles andere als glücklich zu dieser Zeit. Man kann auch hier beobachten, dass seine Tagebucheinträge an Länge und Komplexität zunehmen. Deshalb widmen wir uns hier mal wieder seinem Job, gehen weg vom Privaten und zwar einer Facette, die wir bisher noch gar nicht beleuchtet haben, nämlich der Heiler. Ja, Begriff Heiler, das haben wir vorhin ja schon geklärt. Das ist für viele von euch wohl das Letzte, an das ihr denkt, wenn man an einen grausamen Scharfrichter oder über einen grausamen Henker nachdenkt. Aber wie vorhin schon erwähnt, Henker besaßen durchaus gewisse medizinische Fähigkeiten und Kenntnisse. Nicht nur hatte Franz' Vater ihm schon einiges an medizinischem Wissen weitergegeben, sondern er sammelte auch einige Erfahrungen in seiner Berufslaufbahn natürlich. Oft genug musste Franz zuvor gefolterte Verbrecher wieder selbst zusammenflicken. Er konnte also gebrochene Knochen ausrichten, schwere Verbrennungen behandeln und amputierte Gliedmaßen ausbrennen. Über ein Drittel der von Wundärzten und Scharfrichtern damals behandelte Wunden waren die Folge von Angriffen mit Messer, Schwertern und Pistolen. Also ja, das sind natürlich Verletzungen, die teilweise zumindest einer Folter ähneln. Also das waren eben Bereiche, in denen Franz sein Fachwissen auf jeden Fall unter Beweis stellen konnte. Obwohl seine medizinischen Unterlagen uns leider nicht erhalten sind, behandelte er nach eigener Angabe in fast 50 Jahren rund 15.000 Patienten. Selbst wenn man eine gewisse Übertreibung berücksichtigt, ist diese Zahl wirklich unglaublich. Also runtergerechnet heilte Franz wohl ungefähr 300 Patienten pro Jahr als ja, Nebentätigkeit neben seiner Hauptarbeit als Henker. Freilich war die Mehrheit seiner Patienten Soldaten, einfache Arbeiter, Bauern und sonstige niedrige Bevölkerungsschichten, die sich eben nicht so sehr scheuten, mit dem Henker in Kontakt zu treten. Aber selbst ehrbare Handwerker fragten regelmäßig um Rat und genauso Patrizier und sogar Adlige, unter ihnen 3 kaiserliche Gesandte wurden mal von Franz behandelt. Also ja, für mich ist das hier einfach wieder das perfekte Beispiel des Kontrasts in seinem Leben. Einmal dieser zielstrebige, disziplinierte Vater und Heiler und auf der anderen Seite dann wieder dieser brutale Henker und Folterer. Also das ist schon echt irgendwie faszinierend. Und diszipliniert darf man auch wirklich zu Recht sagen, denn bis Ende 50 ließ Meister Franz kaum Amtsmüdigkeit erkennen. Er übernahm zwar ab jetzt nicht mehr so häufig Aufträge außerhalb der Stadt, für die er eben weit reisen musste, aber er verstreckte fast alle Auspeitschungen und andere Leibstrafen immer noch selbst. Während andere Kollegen in diesem Alter schon die Aufgaben an jüngere Gehilfen abgaben, machte Franz alles noch selber. Zum ersten Mal zeigte sich das Alter aber im Februar 1611. Bei der wohl missratensten Hinrichtung seines Lebens. Er brauchte 3 Schwertstreiche, um die verurteilte Elisabeth Mechtlin zu enthaupten. Lautstark beschwerten sich die Zuschauer über die, Zitat, unredlich und grässliche Vorstellung des 57-Jährigen. So schrieb er es zumindest in seinem Tagebuch. Aber ja, er wurde jetzt nicht, wie in der Einleitung erwähnt, dann gesteinigt, sondern Franz hatte natürlich in Nürnberg einen guten Ruf, war schon bekannt. Da kam es jetzt natürlich nicht zu Aufschreitungen, aber er merkte schon, ja, so kann es nicht weitergehen. Der Endpunkt seiner 45-jährigen Berufstätigkeit war eine absolut unspektakuläre Angelegenheit. Am 13. Juli 1618 wurde dem Stadtrat gemeldet, dass Franz zu kränklich sei, um die für in 2 Wochen geplante Hinrichtung eben zu vollstrecken. Kurze Zeit später schrieb er in seinem Tagebuch, am 4. Juli 1618 bin ich krank geworden und am 10. August habe ich den Dienst aufgegeben. Und obwohl das Ganze jetzt schon sehr nach Ende klingt, kommt der Höhepunkt unserer heutigen Geschichte erst jetzt. Denn im Frühjahr 1624, Franz war mittlerweile stattliche 69 Jahre alt, schrieb er an Kaiser Ferdinand II. Und bat um eine förmliche Wiederherstellung der Familienehre. Auch hier blieben einige Fragen offen, wieso genau jetzt, nachdem er bereits 5 Jahre im Ruhestand war? Ja, vielleicht hatten seine Söhne Probleme bei der Suche als ehrbare Handwerker, vielleicht dachte Franz aber auch an seine 11-jährige Enkeltochter, die gerade zu ihm gezogen war. Was auch immer der Grund für diesen Zeitpunkt gewesen sein mochte, Franz verschickte ein bemerkenswertes Dokument in Richtung Wien. In über 15 Seiten erzählte der alte Mann emotional von seinem Schicksal und seinen vollbrachten Leistungen. Irgendwann nach dem 9. Juni 1624 zahlte Franz Schmidt einem privaten Kurier dafür, dass er die versiegelte Petition zum kaiserlichen Hof nach Wien brachte. Also ich hätte da ganz schön Schiss, wenn ich Franz wäre. Man mag gar nicht daran denken, was wäre, wenn der Kurier irgendwie ausgeraubt oder verunglückt wäre. Aber das passierte nicht, denn nur 3 Monate später wurde in Franz' Haus das kunstvoll beschriftete und mit Wachs versiegelte Antwortschreiben zugestellt. Bis heute ist diese offizielle Antwort im Nürnberger Stadtarchiv erhalten. Anfangs wiederholte das Dokument recht langweilige Dinge, bis es mit den Worten, nach denen sich der Henker 50 Jahre lang gesehnt hatte, seinen Höhepunkt fand. Zitat: Für seine empfangene Schmach, für seine Erben und für ihn, aus kaiserlicher Macht und Mildigkeit, ist sein Stand und seine Würde wiederherzustellen. Er hatte sein Ziel erreicht, die Schande seines Vaters war zur Ehre seiner Söhne umgewandelt worden. Sein ganzes Leben hatte er für diesen Moment gekämpft und nun war es soweit. Rund 10 Jahre später wütete erneut die Pest in Nürnberg, mindestens 20.000 Bürger fielen ihr diesmal zum Opfer. Der 80-jährige Franz, der so viele Menschen mit eigener Hand getötet hatte, wie wohl kein anderer Mensch, ja sogar kein anderer Mensch im ganzen Reich, war einer von ihnen. Bis heute findet man Franz' Grabstein im Nürnberger Rochusfriedhof. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Geschichte angelangt. Also ich muss sagen, ich habe es sehr cool gefunden, in dieser Folge mal wieder in die frühe Neuzeit zu reisen. Das ist so eine Epoche, die man, finde ich, immer ja doch schon leicht vergisst. Also zumindest in diesem Podcast waren wir da noch nicht so oft. Also klar, Napoleon könnte man da so ungefähr einordnen, zumindest seine frühen Jahre. Aber so richtig, richtig frühe Neuzeit, da waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Und deswegen hat es mich sehr gefreut, mal heute etwas in diese Epoche einzutauchen und so einen ja, speziellen Beruf rauszusuchen und dann auch gleich so eine Persönlichkeit. Also bei Franz Schmidt war es wirklich so, ich habe mich natürlich ja, in ihn sehr eingelesen, in das Thema, habe mir mehrere Bücher dazu geholt und die alle durchgestöbert. Und es ist wirklich so, zunächst denkt man erstmal, wenn man die Titel liest, ja, ein Nürnberger Scharfrichter, ein Henkers Leben des 16. Jahrhunderts, da denkt man ja, da geht es nur um Brutalität und Grausamkeit. Wenn man dann aber irgendwie so diesen Lebensweg von Franz mitverfolgt, dieses disziplinierte, irgendwie 50 Jahre in ein Ziel greifen, dann ist das schon irgendwie fast inspirierend. Also ich will hier jetzt natürlich nicht werten und seine Taten sind natürlich aus heutiger Sicht, ja, also nicht gut zu machen. Also ich meine, 400 Menschen hinzurichten und 700 Menschen zu foltern und zu bestrafen, das ist schon echt krass. Aber Franz ist einfach einer dieser Persönlichkeiten, bei der es auf den ersten Blick ist leicht, sie zu verurteilen. Aber wenn man dann genauer hinschaut, vor allem eben, wenn man bedenkt, dass er dazu gezwungen wurde, dann ist es meiner Meinung nach gar nicht so einfach, das Ganze ja, so zu verurteilen oder zu bewerten. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze fandet, wie ihr die Geschichte, die heutige Folge und wie ihr auch Franz findet. Schreibt mir das gerne mal rein. Wir sind aber natürlich noch nicht am Ende der Folge angelangt, denn wie immer kommen jetzt noch einige spannende Zusatzinfos für euch und ich gehe natürlich noch auf die Quellenlage und meine Literatur ein, die ich verwendet habe, für alle, die Lust haben, sich noch genauer in das Thema einzulesen oder vielleicht sich 1-2 Bücher zu kaufen. Also, die Literatur, die ich verwendet habe, ist vor allem von Joel F. Harrington. Das ist ein englischer Autor, dessen Buch es aber in Deutsch und Englisch gibt. Also zum einen habe ich verwendet Der Scharfrichter, ein Henkers Leben im Nürnberg des 16. Jahrhunderts. Das Buch kann ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja, es ist einfach sehr genau. Geht auch, finde ich, relativ schön auf die Umstände des 16. Jahrhunderts, 17. Jahrhunderts, also eben der frühen Neuzeit ein. Also es ist jetzt nicht nur über Franz Schmidt, sondern auch eben um die geschichtlichen Zusammenhänge einfach zu verstehen und sonst kann ich das sehr empfehlen. Ist auf jeden Fall gut leserlich und auch ja, auf 300 Seiten eigentlich relativ kurz und knapp. Ansonsten hatten wir heute natürlich mal wieder das Glück, eine echte Primärquelle zu haben. Also der Autor bezieht sich natürlich auch auf Franz Tagebuch und das ist einfach super, weil wir wissen, dass das Ganze ja, stimmt, was da drin steht, wieso sollte er lügen und ja, das ist natürlich toll. Und wie immer zum Schluss jetzt noch ein paar Worte, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt und vor allem, wie ihr noch weitere Infos zu spannenden Geschichtsthemen bekommen könnt. Zunächst einmal erscheinen auf Instagram immer 2 Posts zu jeder Folge. Der erste erscheint am Tag der Veröffentlichung, also entweder am 15. oder 30. Da erscheint ja immer eine neue Folge. Und dieser Post beinhaltet dann die wichtigsten Illustrationen der Folge. Also ihr findet dort alle Personen und alle wichtigen Bilder, Karten und Sachen einfach nochmal dargestellt. Das ist auf jeden Fall gut, um das Ganze nochmal etwas zu vertiefen und vielleicht auch, um ein paar Sachen vor Auge zu haben. Der zweite Post auf Instagram erscheint immer eine Woche danach, also am 7. oder 22. Dort findet ihr dann einfach nochmal ein Thema der Folge, kurz und knackig aufgearbeitet und für euch zusammengefasst. Ansonsten könnt ihr auf YouTube vorbeischauen. Auf YouTube erscheinen auch einige ja, Geschichtsvideos abseits des Podcasts. Zum Beispiel habe ich schon mal ein Video zum legendären Atlantis gemacht. Ich habe auch über die 10 größten Eroberer aller Zeiten gesprochen und zum Beispiel die Geschichte der Samurai zusammengefasst. Also dort könnt ihr auch noch einiges an Infos abgreifen, genau wie hier heißt der YouTube-Kanal History Making Of. Wenn ihr mich jetzt unterstützen wollt, dann könnt ihr das vor allem tun, indem ihr diesen Podcast bewertet und dem Podcast folgt. Und ihr könnt natürlich auch einen Kommentar schreiben, wie ihr die Folge fandet, einfach nettes Feedback dalassen. Das hilft natürlich, den Podcast etwas sichtbarer zu machen. Auf YouTube geht das und das geht natürlich auch auf Spotify. Da gibt es ja seit einigen Monaten diese Kommentarfunktion. Also schreibt da einfach eure Meinung rein und folgt mir. Feedback könnt ihr natürlich auch dalassen, entweder eben über die Kommentare, per Instagram-Direktnachricht oder über die E-Mail-Adresse, die ihr in der Folgen- und Podcast-Beschreibung findet. Dort erreicht ihr mich immer. Und dann würde ich sagen, danke an alle, die bis hierhin gehört haben. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder mit einem spannenden Geschichtsthema hören. Tschüss!